Ja, es freut mich, dass ich wieder mal hier sein darf. Bitte? Oh, danke. Ja, ich finde es auch hier unten sehr schön. Es ist richtig kuschelig, wird schon gesagt. Wollt ihr nicht hier unten bleiben? Und oben vielleicht so ein Kinderparadies machen, so ein mehrstöckiges oder so. Hä? Ja, es geht mal mit dem Vorschlag ins Gebet. So, ne? Ja. Ihr habt mich heute eingeladen und ihr habt mir ein Thema vorgegeben. Das ist ja immer so eine spannende Sache. Ich habe es bei der Michelle noch versucht, irgendwie abzubiegen, aber sie war eisenhart. Und so habe ich mich auf das Thema eingelassen. Und es ist eine Stelle, wo Jesus zwei Menschen begegnet. Und die ist voller Dynamik. Und die Botschaft, die dahinter ist, die ist schon auch ein bisschen krass. Und zwar Lukas 7, ab Vers 36, möchte ich die ersten Verse mal lesen. Das Ding brauche ich auch gleich. Okay. Und zwar, da heißt es, alles klar? Da heißt es, es bat ihn aber, einer der Pharisäer, also Jesus, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers. Das schallt ein bisschen, ja? Ist das nur bei mir so? Entschuldigung. Und siehe, und er legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Hier geht es hauptsächlich um drei Personen. Um wen geht's? Wir haben den Namen schon gehört, um einen Pharisäer. Simon heißt der. Und es geht noch um eine Frau. Frau. Hat leider keinen Namen. Und es geht noch um wen? Jesus, Jeschua. Dreiecksbeziehung. Wie stark die ist, da kommen wir noch drauf. Lass uns doch mal einfach die drei Personen betrachten. Da ist einmal der Simon, oder auf Hebräisch Shimon, heißt, Gott hat gehört, mein Sohn heißt auch so. Und er ist Pharisäer. Das hat ja, es gibt glaube ich auch ein Getränk, das Pharisäer heißt, gell? Irgend so ein Cocktail, glaube ich. Bin da nicht so firm drin. Egal. Pharisäer hat ja im Allgemeinen so, gerade auch in unseren christlichen Kreisen, nicht so einen guten Ruf, oder? Pharisäer, wenn einer ein falscher Pharisäer ist, ne? Nicht so gut, ne? Aber damals war das eigentlich, nicht nur eigentlich, das war eine Erweckungsbewegung. Denn die wollten wieder das Wort Gottes, das Gewicht geben, was es eigentlich bedeutet. Ja? Also eigentlich war das was Gutes. Das war eine Erweckungsbewegung. Und Pharisäer heißt ja auch im Wortlaut Abgesonderter. Die wollten sich absondern und was Neues wiederbringen. Oder das Alte wieder einführen. Und er lehnt jetzt diesen berühmten Rabbi Jeschua Tagesgespräch von damals in sein Haus ein. Was waren wohl seine Beweggründe? Steht jetzt nicht so da, ne? Also im Allgemeinen, es wurde ja schon angedeutet, hatten die Pharisäer es nicht so mit Jesus, ne? Es gab allerdings auch einige, die waren ganz positiv, aber die meisten waren schon kritisch und einige haben sogar ihm auch Fallen gestellt, ne? So theologische Fallen, und damit er da hineintappt. Vielleicht war das auch nicht ganz so ohne Ehre, wenn so ein berühmter Mann zu ihm ins Haus kam. Ich weiß es nicht. Wie war seine Beziehung zu Jesus? Das ist ja hier die Frage.
seine pharisäische Ausbildung hat was gesagt? Ist nicht wie im Schulunterricht hier, aber ihr dürft bei mir, dürft ihr auch reinreden. Was hat er denn gesagt, der gute Simon, zu Jesus? Das ist kein echter Prophet. Denn ein echter Prophet hätte erkannt, was das für eine Frau ist. Vor allem, was das für eine Frau ist. Nicht wer, ja, wer steht auch da, aber auch was ist das für eine Frau, oder? Und er lässt sich auch noch anrühren, macht sich damit selber unrein damit. Hallo? Also, er fällt ein Urteil über Jesus, ne? Und baut dann hier so, wie soll ich das machen? Ich versuche mal hier so eine Art Mauer zu machen, ne? Der baut hier einfach eine Mauer zu Jesus, ne? Kommt da nicht durch. Will nicht weitergehen. Er lädt Jesus ein und ich habe mir gedacht, naja, eigentlich ist es ja ein schöner Zug, irgendwie so jemand einzuladen, ne? Wir sollen ja alle gastfreundlich sein, gell? Aber mir ist dann auch noch ein anderer Pharisäer eingefallen. Der Nikodemus. Kennt ihr den auch? Ja, auch so einer der obersten der Juden. Der hat ihn nicht eingeladen, aber der ist zu ihm hingegangen. Das fand ich nochmal was anderes, ne? Wenn ein relativ wichtiger Mann zu jemand hingeht. Wieso hat es Simon hier nicht gemacht? Ich stelle einfach nochmal nur Fragen. Ihr könnt sie ja euch selber beantworten. Und dieser Simon, ja, der schaut doch ganz gerne auch auf andere, ne? Jesus, klar, ist kein richtiger Prophet, ne? Urteil, kein richtiger Prophet. Die Frau, was ist die Frau? Was ist die Frau?
Unrein.
Unrein. Sünderin. Abschottung. Er beurteilt andere Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr euch in der Psychologie auskennt. Was heißt es denn, wenn man andere runtermacht? Man erhöht sich selber. Danke für den Beitrag. Ihr seid Spezialisten hier. Ja, natürlich. Ich sehe, ihr versteht mich. Kennt ihr das vielleicht auch von euch? Oh, jetzt seid ihr schon wieder dran. Kennt ihr das auch von euch? Da sagt jemand was, da ist einer angezogen mit einer bestimmten Art. Die Jugendlichen denken, ja, was ist denn das für ein Altbackener hier? Keine Ahnung. Das ist ein Assi. Ich weiß nicht, ob ich die Worte von heute, könnt ihr mir helfen? Was gibt es denn da so für Schlagworte? Ich habe noch Assi gesagt und Prolo. Kennt ihr das noch? Was sagt ihr denn? So, was sagt ihr? Keine Ahnung, okay. Spacko? Spacko? Nee? Okay. Ich bin auch schon ein bisschen älter, vielleicht seht ihr das auch. Ne? Idiot, Besserwisser, keine Ahnung. In frommen Kreisen, ich weiß ja nicht, wie ihr euch so bewegt gerade, ne, so theologisch, in frommen Kreisen ist das ein bisschen anders dann. Ne? Charismatiker, ne? Das ist ja auch schon ein bisschen... Schwärmer hat man ganz früher gesagt, ihr Lehrer, Heretiker heißt das auch, oh, das sind Liberaler. Die Liberalen sagen, das sind Konservativer. Ne? Also Schublade auf, Mensch reingepackt, Schublade wieder zu, Mäuerchen gebaut. Ne? Ich bin ja besser. Kommen wir doch mal zu der Frau. Sie ist namenlos. Das finde ich ja echt schade. Frau, darf ich das sagen, was wir uns unterhalten haben? Ihr Beitrag zur Predigt. Ja, ich habe ihr das gesagt. Ich habe ja echt schade, dass sie keinen Namen hat. Ne? Das wäre für mich so nochmal so eine Aufwertung irgendwie so. Aber sie hat keinen Namen. Und meine Frau hat gesagt, und das fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, um nicht zu sagen gut. Ja, vielleicht steht sie für die vielen namenlosen Menschen, die eben in die Schublade reingepackt werden, die ja einfach abgestempelt werden und falsch behandelt werden. Ja, hat was. Sowohl der Autor, der das geschrieben hat hier, als auch der Pharisäer betiteln diese Frau mit was? Mit Sünderin. Was versteht die Bibel unter einem Sünder? Wir sind doch eigentlich, nicht nur eigentlich, wir sind, wir Sünder? Sündigen wir noch? Sünderin, das war, hat man damals bezeichnet, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, wenn ich das richtig sehe, das war ein Mensch, der schlimme oder gewohnheitsmäßige Sünde begangen hat. Die Frage ist natürlich hier, wenn sie eine Sünderin war, was war denn Simon der Pharisäer? War er ein Gerechter? War er vielleicht ein Unschuldiger? War er jemand, der mit Gott gelebt hat? Und die Frage ist, was hat sie denn für eine Sünde gehabt? Geiz, oder? Neid? Vielleicht hat sie ihren Zehnten nicht bezahlt. Oder vielleicht ist sie nicht in den Gottesdienst gegangen. Sie hat den Feiertag nicht geheiligt. Wir wissen es nicht. Aber, du hast es schon angedeutet, mit hoher Wahrscheinlichkeit war sie eine stadtbekannte Ehebrecherin. Wahrscheinlich eine Prostituierte. Warum? Da gibt es so ein kleines Detail, nämlich sie hat ihr Haar offen getragen. Das war sehr unüblich in der damaligen Zeit. Und es könnte ein Zeichen dafür gewesen sein, dass sie in einem gewissen Milieu sich bewegt hat. Sie kommt zu Jesus. Sie macht sich auf den Weg. Und nicht mal mit leeren Händen, sondern sie bringt noch was mit. Ein Geschenk. Dieses Salböl. Und sie geht in die Höhle des Löwen. Zu diesem heiligen Pharisäer. Ich weiß gar nicht, wie die da reingekommen ist. Auf jeden Fall war sie auf einmal da. Und was tut sie? Sie kommt von hinten heran. Das kann jetzt zwei Gründe haben. Einmal, weil sie ja zu Tisch gelegen haben und von vorne war der Tisch ein bisschen schlechter ranzukommen. Vielleicht hat sie sich aber auch geschämt. Wir haben ja auch gerade ein Lied über Scham gesungen. Habt ihr das mitgekriegt? Vielleicht hat sie sich einfach auch geschämt und konnte nicht in die Augen von Jesus reingucken. Und dann fängt sie an zu weinen. Warum nur? Man kann ja aus unterschiedlichen Gründen weinen. Da gibt es so dieses Wutweinen. Kennt ihr das? So diese kleinen, trotzigen Kinder. Ich will aber! Ich will aber! Kommt hier, glaube ich, nicht in Frage, oder? Dann gibt es dieses Schmerzweinen. Wenn man große Schmerzen hat, äußerliche, ist ja auch auszuschließen. Vielleicht innerliche. Hat sie vielleicht innerliche Schmerzen gehabt? War es ein Weinen aufgrund ihrer Scham? Hat sie Tränen vergossen, weil sie vielleicht auch irgendwie ergriffen war? Gerade während dem Lobpreis war ich auch innerlich irgendwie ergriffen. War es das? War sie von Jesus ergriffen? Hat sie vielleicht schon seine Liebe erlebt? Zu Tränen gerührt. Kennt ihr sowas? Ich bin ja so ein Animationsfilmseher. Ich liebe das. Und einer meiner Lieblingsfilme ist Rapunzel neu verföhnt. Wer kennt den? Rapunzel neu verföhnt. Echt. Mal abgesehen von diesen ganzen komischen Zaubersachen da und so, ist das echt ein cooler Film mit einer Message. Und Rapunzel hat einen... Ja, das ist auch so ein komischer Typ, so ein Dieb irgendwie so. Ja. Und mit dem freundet sie sich aber an. Flynn Rider. Und am Ende, Showdown, am Ende, nimmt er eine Glasscherbe. Er ist schon selber im Sterben, liegt er praktisch. Nimmt eine Glasscherbe und schneidet der Rapunzel das Haar ab. Warum? Damit sie nicht bis ans ihr Ende des Lebens mit dieser Pseudomutter, mit dieser Entführerin leben muss, was sie vorher versprochen hat, wenn sie sein Leben schont. Boah, Ich habe im Kino gesessen und habe gedacht, es kann jetzt nicht sein, der stirbt jetzt für Rapunzel. Ey, das hat mich total bewegt. Ihr lacht, nicht lustig. Aber er hat es überlebt. Das war jetzt ein Spoiler, gell? Spoiler nennt man das, ne? Angerührt, ja? Angerührt von Liebe. Von einem Menschen, der bereit ist, für einen anderen Menschen sich aufzuopfern. Und die Frau weint. Und das sind nicht nur ein paar Tröpfchen. Das ist ein richtig, also seine Füße werden richtig nass. So nass, dass sie mit ihren Haaren das trocknet. Was für eine Handlung ist das? Voller Dankbarkeit, voller Demut, voller Liebe. Das kommt jedenfalls bei mir an. Ich weiß nicht, was bei euch da ankommt. Und dann packt sie das Alabasterfläschchen auf. Meistens keine billige Angelegenheit, sowas. Und gießt es auf ihre Füße. Auf seine Füße, Entschuldigung. Die vorher durch Kamelkot und staubigen Straßen gegangen ist. Was für ein Moment. Dieser Duft erfüllt den Raum. Und es steht jetzt nicht da, aber ich kann mir gut vorstellen, alle Augen, alle Anwesenden gucken jetzt auf Jesus, den Rabbi, und die Frau, die Sünderin. Was wird jetzt passieren? Wie wird Jesus jetzt darauf reagieren? Jesus wendet sich jetzt dem Gastgeber Simon zu. Und er hat vorher, das ist ja auch sehr interessant, ein Selbstgespräch geführt. Ich habe mich gefragt, er hat jetzt so einen berühmten Gast jetzt hier, wieso unterhält er sich nicht mit ihm darüber? Er führt ein Selbstgespräch. Und es ist immer, wie soll ich sagen, wenn du ganz allein ein Urteil fällst über einen anderen Menschen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Kann subjektiv sein, oder? Wenn man andere Aspekte einfach nicht mit hineinnimmt. Und er urteilt. Jeschua ist kein Prophet. Denn er erkennt nicht, dass das hier eine Sünderin ist. Und Jesus, der Rabbi, reagiert ganz jüdisch, indem er nämlich eine Geschichte erzählt und ihnen eine Frage stellt. Vers 40. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte: Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon kann gut rechnen, ist ein Mann, logisch. Oh, was war das jetzt? Was war das jetzt? Ja. Was? Vorurteil. Oh, habe ich jetzt eine Mauer aufgebaut. Entschuldigt, vergebt mir. Tut ihr das? Danke. Aber es gibt trotzdem Tendenzen. Dann vergibst du doch nicht. Okay. Simon aber antwortete und sprach: Ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Einmal ist festzuhalten, Vergebung ist ein Geschenk. Das andere, ich bewundere das, wie pädagogisch genial, ich bin ja auch eigentlich Pädagoge. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Elternteil und einem Pädagogen? Der Pädagoge weiß, was er verkehrt macht. Gehört nicht zur Predigt, Entschuldigung. Wie pädagogisch genial er das macht. Jesus erzählt ihm eine Geschichte und Simon lässt sich, also sagt im Prinzip sein eigenes Urteil. Das ist so ähnlich wie Nathan und David, wo er, der Nathan auch eine Geschichte erzählt und David so erbost ist, ja, und sein eigenes Urteil im Prinzip fällt. Und hier macht er das ganz genauso. Der sagt nicht, Simon, du liegst da falsch, das und das und das, sondern Simon fällt sein eigenes Urteil. Genial. Und er wird dann ein bisschen deutlicher und sagt, Vers 44, und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Jesus wendet sich um. Er wendet sich der Frau zu, mit der ein frommer Jude am besten nichts zu tun hat. Ich will hier mal so ein großes Herz hinmachen. Au. Er wendet sich dieser Frau zu. Jesus spricht zu Simon, siehst du diese Frau? Simon, siehst du diese Frau? Siehst du sie wirklich? Nimmst du sie überhaupt wahr? Was ist sie für dich? Ist sie ein Objekt? Definierst du sie nur über das, was sie mal getan hat? Über die Sünde? Oder siehst du vielleicht auch was anderes? Und Jesus stellt hier einen Vergleich an. Ziemlich mutig, finde ich. Er stellt nämlich die Liebestaten oder vielleicht auch Nicht-Liebestaten von Simon dem dieser sündigen Frau gegenüber. Und er sagt, Simon, du bist nicht zu mir gekommen. Aber diese Frau, die ist sogar nicht mit leeren Händen zu mir gekommen. Du hast mir nicht die Füße gewaschen. Sie hat mir meine Füße gewaschen mit den kostbaren Tränen, die sie geweint hat. Du hast mir keinen Bruderkuss gegeben, wie es im Orient durchaus üblich war. Und sie hat mir von Anfang bis jetzt die Füße geküsst. Ein Zeichen von Respekt, von Demut, von Liebe. Du hast mir auch nicht das Haupt gesalbt. Auch das früher ein Zeichen von Freundlichkeit, von Höflichkeit, wenn ein Gast kommt. Und sie hat sogar meine dreckigen Füße gesalbt. Vers 47. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ist Jesus nicht wunderbar? Wie er das macht. Jesus ist nicht gekommen, um zu richten. Das macht er, wenn er wiederkommt. Jesus ist gekommen, zu retten. Sowohl auch den fremden Pharisäer. Wisst ihr, was das Gegenteil von Hass ist? Von Liebe ist? Nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Jesus hätte genauso sagen können, hey, wie du die Menschen abstempelst, hey, mit dir will ich nichts zu tun haben. Genauso wie er sich der Sünderin zuwendet, die offiziell diesen Titel hat, wendet er sich auch diesem Sünder zu und liebt ihn. Wie macht er das? Indem er ihm die Wahrheit offenbart. Wahrheit und Liebe müssen immer zusammenkommen. Wahrheit und Liebe müssen immer zusammenkommen. Was macht hier Jesus? Was hat es mit deinem Leben zu tun und mit meinem Leben? Jesus macht hier Folgendes. Er hält dem Simon einen Spiegel vor. Und sagt, Simon, schau mal da hinein. Was siehst du da? Sei ehrlich zu dir. Die Liebe, die du geschaut hast, lieber Simon, ist echt überschaubar. Im Gegensatz zu der Frau, die du als Sünderin bezeichnest, die wirklich demütig, leidenschaftlich und großzügig ihre Liebe in Taten gezeigt hat. Was macht das mit dir, mit mir, diese Botschaft? Ich soll doch Gott lieben, ne? So von ganzem Herzen, mit meinem Verstand, mit meiner ganzen Kraft und so. Was macht das mit dir und mir? Also ich will Jesus echt lieben, richtig lieben. Und ich bin echt beschämt, wenn ich sehe, wie diese Frau Jesus geliebt hat. Ihr waren Menschen total egal. Sie hat Gefahren auf sich genommen in diesem Haus da von lauter Frommen. Sie hat ihr Geld eingesetzt, hat diese teure Alabasterflasche geköpft. Hat geweint. Wann hast denn du das letzte Mal über dich geweint? Über deine Sünde geweint? Wann hast du das letzte Mal darüber geweint, weil du so angerührt warst, weil du verstanden hast, was Jesus für dich getan hat? Wann hast du das letzte Mal geweint über deine Unfähigkeit, dein Unvermögen, es eben wieder mal nicht geschafft zu haben? Und ich glaube, gerade den langjährigen Nachfolger Jesu, ich glaube, dass da manchmal die Liebe nachlässt irgendwie. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal richtig verliebt war oder sich an die alten Zeiten erinnert, mit seiner jungen Frau oder Verlobten oder wie auch immer. Kennt ihr noch dieses Gefühl, dieses Butterfly-Gefühl, diese Schmetterlinge im Bauch? Was sagt man heute dazu? Ich will lernen, merkt ihr das? Sagt mir immer noch, Schmetterlinge im Bauch? Okay, ja, cool. Ich bin voll modern. Hey. Kennt ihr das noch? Es ist nicht bei jedem so, aber bei mir war das so, als ich mich für Jesus entschieden habe, da ist irgendwas passiert mit mir. Entschuldigung. Ich glaube, dass ich damals das erste Mal eine Begegnung mit der echten Liebe hatte. Und das hat mich echt geflasht. Aber das lässt irgendwann wieder nach, ne? Wie in der Ehe. Nee, hast du immer noch Schmetterlinge? Ja. Wir sprechen uns nachher. Ja. Aber wie kommen wir denn dahin, wieder so leidenschaftlich zu sein? Ich will so leidenschaftlich sein wie diese Sünderin. Wollt ihr das auch? Die Frage ist, wie komme ich denn da hin, wenn ich das will? Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Heißt das wirklich, sie liebt viel, weil ihr viel vergeben wurde?
Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Heißt das, kann meine kleine, vielleicht gefühlte Liebe daran liegen, dass das Buße, die Umkehr und die Bitte um Vergebung nicht mehr die Rolle spielt, jetzt in meinem Leben, die es mal gespielt hat am Anfang? Ich habe mich an die Stelle erinnert, Offenbarung 2, die Verse 4 und 5, da geht es um die Sendschreiben. Da sagt Gott zu einer Gemeinde ganz viele tolle Sachen, die es richtig macht. Und dann kommt aber die eine Stelle, wo es heißt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nur daran, wovon du gefallen bist und tue was? Tue Buße und tue die ersten Werke. Wie war das am Anfang? Nicht lange nach meiner Bekehrung bin ich dann zu einem Franziskusbruder, zu den Marienschwestern und habe da meine Lebensbeichte abgelegt. Beichte war bis dahin negativer belegter Begriff. Und da habe ich aber was ganz anderes erlebt. Da sind auch Tränen geflossen. Tränen der Scham, Tränen der Reue, Tränen der Traurigkeit über das, was ich getan habe, aber auch Tränen der Freude, Tränen der Erleichterung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr Buße tut, wenn ihr eure Sünde aussprecht, am besten noch vor einem anderen Menschen, und der euch oder sie Vergebung im Namen Gottes zusprecht. Wow, ich habe das nicht verdient. Und seit dem Zeitpunkt liebe ich es, wenn Menschen mir Vergebung zusprechen. Das ist was sehr Wertvolles. Und es ist ein Geschenk. Mit keinem Geld dieser Welt ist dieses Geschenk zu bezahlen. Und für uns ist die Frage, sind wir bereit, in diesen Spiegel hineinzugucken? Es gibt so einen Spruch, wir sind nicht besser wie die Sünde, aber wir sind besser dran. Wir sind nicht besser wie die Sünde, aber wir sind besser dran. Ich komme nochmal zur Kernaussage. Ich denke, ihr stimmt mit mir überein, dass das die Kernaussage ist. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Was ist jetzt die Folgerung für uns? Der du vielleicht denkst, oh, mein Liebesleben in Bezug auf Jesus ist ein bisschen lau geworden. Lass uns doch einfach mal den Heiligen Geist wirken und zu uns sprechen, vielleicht mal kurze Zeit still sein. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du jetzt wirkst, was immer du tun möchtest, dass du redest. Fang an, in den Spiegel zu schauen. Sünde ist schlimm. Und wenn du denkst, Sünde ist doch gar nicht so schlimm, dann kannst du gern mal an das Kreuz gucken, wo Jesus hängt. Schlimm ist, wenn wir Sünde bagatellisieren, Oder wenn wir vielleicht sogar schon abgestumpft sind, wenn wir uns daran gewöhnt haben. Fragst jetzt vielleicht ja, wie kommen wir zur Erkenntnis der Sünde? Das ist ganz einfach. Wir müssen nur im Wort Gottes lesen. Da steht ganz viel drüber, wie Menschen das Ziel verfehlt haben. Wir können den Heiligen Geist fragen. Er überführt von Sünde, heißt es, Johannes 16, Vers 8. Oder Psalm 139, Vers 23, ganz bewusst lesen und beten, wo es heißt, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Oder es spricht vielleicht dich ein lieber Bruder oder eine liebe Schwester nach Matthäus 18, 15 an. Kennt ihr den Vers? Matthäus 18, 15? Wenn du einen Bruder sündigen siehst, dann geh hin und sprich ihn an. Wenn dieser Bruder oder diese Schwester so mutig ist, dann hör dir an, was er sagt. Vielleicht ist es auch verkehrt. Aber meistens ist was dran. Verschließ dich dann nicht. Und dann zweitens, bleib nicht passiv. Leugne es nicht weg. Schieb die Schuld nicht auf andere. Das können wir Menschen ja ganz gut, gell? Die ersten beiden konnten das sehr gut. Von denen haben wir das gelernt. Der Adam, ich? Nein, Gott. Die Frau, die übrigens du mir gegeben hast, die war's. Die Frau? Ich? Nein. Die Schlange, die hat mich verführt. Sind wir mal ehrlich, oder? Das können wir auch ganz gut. Und natürlich können wir das auch so machen wie der gute Simon hier, gell? Indem ich mich abschotte, indem ich andere bewerte und sage, guck mal da, vielleicht ist das ja auch richtig. Aber ich verschließe mich dann der eigenen Offenbarung. Ich bin nicht so gut, wie ich manchmal tue. Und lass es dich richtig schmerzen. Und da ist mir diese Frau echt ein Vorbild. Die hat es so richtig an sich rangelassen, diesen Schmerz über das, was sie getan hat. Am Anfang meines Glaubenslebens hat mir mal jemand gesagt, und das fand ich richtig toll, das hat mein Herz bewegt, der hat gesagt, wenn du der einzige Mensch auf dieser Welt gewesen wärst, rein hypothetisch, dann wäre Jesus auch für dich ans Kreuz gegangen. Boah, das fand ich richtig cool. Aber das kann man natürlich auch von der anderen Seite sehen. Wenn es wirklich so ist, dann bin ich allein dafür zuständig, dass da Nägel durchgeschlagen wurden, dass er gelitten hat, dass er ausgepeitscht wurde und dass er den Zorn Gottes tragen musste. Kann man auch so sehen. Und eins hat die Frau noch richtig gemacht. Im Gegensatz vielleicht zu Judas. Sie ist an die richtige Stelle gegangen, wo sie Vergebung der Sünde empfangen kann. Zu Jesus. Und es war ihr, Entschuldigung, scheißegal, was die Leute denken. Das imponiert mir. Und das möchte ich gerne auch sein. Und wenn du gesündigt hast, mach nicht rum. Geh hin. Geh zu Jesus. Natürlich kannst du auch zu Menschen gehen. Es ist sogar gut, wenn du zu Menschen gehst und das offenbarst und bekennst. Und erlebe die Freiheit. Erlebe wieder neu die Freude, frei zu sein, keine Sünde mehr zu haben, wieder alles im Reinen zu sein, wieder eine gute Beziehung zu haben. Grund der Freude, heute hatten wir es auch schon von Freude. Ja, das ist der wahre Grund zur Freude. Wir können uns freuen. Ich möchte noch die Verse 48 und 50 lesen. 49, das ist wieder ein, egal. 48 und 50, da sagt Jesus zu der Frau, deine Sünden sind vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Vertrauen hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Amen.